Du, Andi,
Ja, Thorsten.
sollen wir den Podcast heute ausfallen lassen? Ich habe keinen Bock.
Ich habe auch überhaupt gar keine Lust. Also es ist echt.
Das immer über Niederlagen sprechen, das ist so blöd.
Sollen wir nicht ein neues Podcast-Konzept erfinden, dass wir nur noch eine Folge machen, wenn wir gewinnen?
Ja, Gebrabbel-Erfolgsfans.
Ja, das ist doch schön. Das machen wir.
Ja, dann würde ich
Das
sagen,
war's für heute.
das war's. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns dann nächste Woche nach dem Spiel in Magdeburg.
Tschüss.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir, schon wieder im Raum, mein Gott, was ist denn los? Bei Gebrabbel Rot-Weiß ist der Unverbesserliche.
Unverbesserlich, unvergleichlich, unzerstörbare Andi.
Das probieren wir aus.
Ich begrüße euch bei eurem Gute-Laune-Podcast zum Sonntagnachmittag. Hier ist die Stimmung auf dem Siedepunkt. Und damit wir nicht nur zu zweit diese tolle Folge machen, sondern ja, einfach nochmal eine weitere Person mit extrem guter Laune hier dabei haben.
What?
Ja, wir haben für euch, wir haben auf euch gehört. Ihr habt uns allen angeschrieben, angerufen, Faxe geschickt. Ihr wolltet sie. Und ja, hier ist sie für euch. Sie ist nicht nur meine Schwester. Sie ist außerdem noch die Frau, die das wunderschöne Podcast-Logo entworfen hat. Und sie sitzt ja sehr regelmäßig neben uns und hat sich deswegen auch qualifiziert, mal hier ihren Senf dazuzugeben. Ich begrüße sie mit einem großen Trommelwirbel und Applaus.
Das macht die ganze Audioqualität kaputt, wenn wir jetzt, ja.
Yeah!
Jetzt muss ich meinen Namen selber
Ja,
sagen,
ich
oder
wollte gerade
was?
sagen, du musst auch den Namen
Achso,
sagen.
meine Schwester Ali!
Vielen Dank für die äußerst nette Begrüßung. Ja, ich freue mich hier zu sein und bin schon gespannt, wie es hier weitergeht.
Ja, endlich den Podcast etwas diverser gestalten, damit nicht nur alte weiße Cis-Männer über Fußball reden.
Sondern auch halbwegs alte weiße Cis-Frauen. Das ist dann immer ein bisschen diverser. Also, wenn ihr noch total viel mehr divers seid, vielleicht kommt ihr auch mal irgendwann vor.
Also, da natürlich niemand Aline wirklich kennt, wir ja eigentlich auch nicht, stell dich doch mal ein bisschen vor. Was machst du so? Was willst du hier? Und wie bist du zur Fortuna gekommen?
Ja, was will ich hier? Mein Bruder hat mich gefragt, ob ich nicht mal mitmachen möchte. Und da ich ja schon diverse Zeit mit eben diesem Logo verbracht habe, habe ich gesagt, ja, da mache ich mit. Ich bin in Düsseldorf geboren, deswegen war irgendwie der Verein immer mit in der Familie, durch Andi natürlich auch. Und es gibt Fotos von mir in dem Trikot, von dem letzte Woche die Rede war. Da bin ich so fünf ungefähr.
Es ist nicht das Jakob-Trikot, das möchte ich hier
Nein, es ist
einmal.
das Arak-Trikot.
Ah.
Genau, und so richtig im Stadion war ich aber dann erst so in Jugendzeiten, so mit 16, 17. Genau, nach 9 Jahren Berlin, wo ich eher unregelmäßig da war, bin ich jetzt seit 3 Jahren wieder in Düsseldorf und habe seitdem auch die Dauerkarte und darf bei den alten weißen Herren sitzen.
Das liegt ja auch daran, dass die Fortuna lange Zeit eher unregelmäßig in Berlin war. Also so gesehen.
Das stimmt.
Aber
Wir haben uns in Berlin
wir
gesehen.
haben dich besucht,
Ja,
genau.
ja.
Das stimmt, und Franzbrötchen gegessen, weil man in Berlin wie in Hamburg Franzbrötchen
Ja,
isst.
das macht man da so.
So wie man da Buletten isst.
Oh ja, Buletten.
Aber ich springe im Thema, das
Sind wir
ist,
noch gar
nein,
nicht, ne?
ist, ist,
Nein,
noch,
nein, nein.
ist noch gar nicht an der Reihe. Kannst du dich denn erinnern, welches dein erstes Fortuna-Spiel war oder grob in welche Zeit das so fällt?
Also grob so mit 16, 17, dass ich es bewusst im Kopf habe, dass
Jetzt verrätst du natürlich dann, wie alt du
ich
bist, wenn
wollte
du jetzt
sagen, jetzt
sagst,
müssen wir mal
das.
rechnen. Na, so 2,7, 2,8.
Ah ja, okay. Also vor der Bundesliga-Zeit unter Norbert Meyer irgendwann in den Zweitliga-Jahren oder
Genau.
dritte Liga noch?
Nee,
Zweite
zweite,
Liga.
zweite.
Zweite Liga.
Erfolgsfan.
Erfolgsfan im Profifußball. Das ist in Ordnung. Letztendlich wären wir ja froh, wenn wir mehr Erfolgsfans aktuell
Oh ja, den
sozusagen.
Rant haben wir aber ja schon ein paar Mal gemacht,
Nein,
aber
das machen wir auch gar nicht.
nee.
Denn wir erhöhen ja auch unsere Reichweite. Und wie schaffen wir das? durch Gastauftritte. Ich hatte die große Ehre, in der Rasenfunk-Ligatour zu Gast zu sein bei Max Jakob Ost, einer der, wie ich finde, besten deutschen Fußball-Podcasts, die es so gibt. Und in der Ligatour, insbesondere in der Zweitligasendung, geht es vor allem um, jetzt haltet euch fest, die zweite Liga.
Nee. Doch. Wow.
Und da gibt es immer drei Schwerpunktvereine pro Sendung. Die kommt so einmal im Monat. Und ja, einer der Schwerpunktvereine neben Paderborn und Kaiserslautern war diesmal Fortuna Düsseldorf. Und da hatte der liebe Max uns eingeladen, so dass ich dort meinen Senf zum Besten geben konnte. Wir haben damit, oder ich habe damit eine Rekordwoche von 4 Podcasts in einer Woche geschafft. Da wir ja noch relativ jung sind, ist das durchaus erstmal wahrscheinlich ein Rekord.
Also nicht wir sind jung, sondern der Podcast ist relativ jung.
Ja, das meine ich damit. Ja, ja. Wir als Podcast.
Wir als Gebrabbel. Ja.
Le Podcast, c'est nous. Wie ein großer, weiser König ja mal gesagt hat.
Ja, und ich möchte gerne, das wird Thorsten runtergehen wie Öl, ich möchte nur das Wort sensationell hier einmal einstreuen. Also das...
Das Wort fiel im Podcast. Ich weiß nicht, ob es so sensationell war, aber es war ja auch vor dem Kiel-Spiel, weshalb ich sehr viel positive Fortuna-Energie weitergeben konnte. Energie, die jetzt natürlich komplett abhanden gekommen ist nach dieser Heimniederlage. Denn so sind wir Rheinländer, von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Die Palette innerhalb weniger Minuten, das gehört bei uns einfach dazu. Also, wenn ihr die Folge hören möchtet, die gibt es auf den üblichen Podcatchern. Müsst ihr einfach nach dem Rasenfunk und der Ligatour suchen. Und es gibt sie auch bei YouTube mit Videobild. Wenn ihr mein, wie man so schön sagt, Podcast-Gesicht auch mal in live sehen möchtet. Ja, so viel dazu. Also auf jeden Fall klare Empfehlung. Und am besten bitte auch den Rasenfunk abonnieren, unterstützen und eine Weihnachtstasse für Mami kaufen. Ja?
Ja, das machen wir alle.
Das machen wir alles. Andi, du hast hier so einen riesen Sack dabei.
Ja.
Post.
Warte, ich raschel gerade mal hier in der Post. Also, warte, ich gebe dir mal den ersten Brief, dann kannst du ihn mal öffnen. Der kommt, glaube ich, von Dominik R.
Wir haben heute nur Briefe von Dominiks.
Ja, sehr viele Dominiks.
Also wir haben diverse Dominik-Briefe. Der erste kommt von Dominik R. aus W. Und der schreibt uns: Lieber Thorsten, wir mögen euren Podcast gerne hören. Vor allem, wenn Andi wenig... Oh nee, das war ganz anderes.
Das wolltest du doch nicht vorlesen.
Das war... Ja, ich überspringe das mal. Kann nicht mal einen Satz gerade. Keine Ahnung von Pyro. Aber Thorsten hat ein Thema aufgebracht, nämlich die Bulette. Und dass ihm der Gedanke gekommen sei, auf der Rückfahrt von Magdeburg, beziehungsweise auf dem Rückweg vom Magdeburger Stadion zum Hotel, dass die Bulette vom englischen Wort Bull, also Rind, käme. Dem ist allerdings nicht so, sagt der Dominik. Es kommt vielmehr von Boule, dem französischen Wort für Kugel, weil ja die Bulette im Idealform eine nahezu kugelförmige Form hat.
Sie ist dann natürlich etwas schwieriger durchzubraten, ne? Deswegen allerdings ist es wahrscheinlich aus handwerklicher Sicht eher...
Ja,
eher etwas flacher.
Was für ein geometrischer Körper ist es?
Eine flache Kugel.
Ein sehr flacher Zylinder, würde ich sagen.
Wir sehen also hier Mathematik-Experten am Werk.
Zylinder passt aber.
Das ist überhaupt kein Zylinder.
Nee, das ist wirklich kein Zylinder.
Wieso, wenn du, das ist rund, ein Kreis.
Schau dir die Gebrabbel-Rot-Weiß-Tasse, die vor dir steht, hier an. Das ist ja eine nahezu zylinderartige Form.
Ja, und jetzt ist das Ganze aber einfach nur so 2 Finger hoch und dann hast du die platt gedrückt.
Aber es ist ja eine abgerundete Ecke, das ist ja...
Also, liebe Hörer, damit ist Tür und Tor geöffnet für die nächsten Zuschriften. Welche Form haben Buletten, Frikadellen...
Wenn sie nicht rund sind.
Fleischpflanzerl, wie man im Süden sagt. Welche Form haben sie wirklich? Eine Kugel ist es ja nun nicht. Absolut, also maximal kugelartig. Ja, also so viel dazu. Und dann haben wir aber noch Hörerpost von einem anderen Dominik bekommen, der sich sehr unangenehm beschwert hat über...
Ich fand, er hatte recht.
Ja, dann fahr doch nächstes Mal selber hin.
Also der Dominik, den wir jetzt meinen, ist ja Dominik H. aus vermutlich D. So gut kennen wir uns offengestanden nicht, dass ich jetzt wüsste, wo er wohnt.
Ja, ich kenne ihn jetzt gar nicht mehr.
So, ist nicht mehr Thorstens Freund jetzt. Und dieser Dominik schrieb uns, lieber Andi, kannst denn bitte du wieder die Pyro-Ecke machen? Das war ja gar nichts, was der Thorsten da gebracht hat. Es wurde ja noch nicht einmal geklärt, wo denn der Böllerwurf herkam. Und das hat sich dann auch so nach hinten raus so ein bisschen, ja, verfranst, so. Und
da ich muss heute schon wieder so viel rausschneiden aus diesem Podcast, das gibt's gar nicht.
Und da haben wir dann also jetzt festgestellt, erstens, wir hatten kurz überlegt, ob Dominik jetzt von uns erwartet, dass wir als investigativer Podcast, Investigativjournalisten, die wir ja nun auch sind, dass wir jetzt noch rausfinden, wer genau den Böller geschmissen hat und wer genau zum Beispiel auch die Flasche geworfen hat beim Kaiserslautern-Spiel. Das meinte er aber gar nicht so, denn der Böller kam wohl aus dem Magdeburger Block, der in der Nähe des Gästeblocks war und wurde gezielt, und das ist eine Unverschämtheit, auf die dort vor dem Block stehenden Fanbeauftragten geworfen und dort zur Detonation gebracht. Da sage ich pfui. Und ich muss aber Thorsten, ich muss seine Ehre ein bisschen hier retten, denn es ist ja nun mal so, dass das räumlich manchmal etwas schwer zu verorten sein kann, wenn es einfach laut knallt. So.
Also und halt.
Knallt und halt in diesem Stadion, genau. Also Thorsten, wir sind nicht böse mit dir, wir mögen dich trotzdem, auch wenn das vielleicht nicht die beste Leistung war beim letzten Mal.
Aber du warst sehr bemüht.
Ihr könnt mich alle gerne haben. So, kommen wir zur nächsten. Nein, nein, also ich glaube, das war die Hörerpost für heute. Wir haben noch ein weiteres erfreuliches Thema, bevor wir zu den unerfreulichen Dingen kommen. Denn diese Woche gab es einen neuen Profivertrag für den jungen Herrn Sima Suso. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus und niemand hat sich an der Aussprache zu beschweren.
Ich fand, das klang ganz gut. Sima Suso.
Genau. Der unterschrieb seinen ersten Profivertrag. Wie immer wird die Laufzeit von der Fortuna nicht angegeben. Sima Suso hat ja diese Saison schon 2 Spiele für uns gemacht, wurde im DFB-Pokal in Unterhaching eingewechselt und zuletzt auch im Ligaspiel in Nürnberg, ist aktuell Kapitän unserer U19 in der Bundesliga West, ging also Anfang der Saison bereits durch die wohlformenden Hände von Jens Langeke, der jetzt allerdings die U23 übernommen hat. Und ja, also das ist ja die Durchlässigkeit, die wir immer vom NLZ fordern. Kapitän der A-Jugend bedeutet ja letztendlich auch, dass also dem Spieler durchaus eine gewisse Führungsstärke zugeschrieben wird. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, wie er seinen weiteren Weg bei der Fortuna gehen wird. Das ist natürlich noch nicht abzusehen. Die Einsätze jetzt waren Kurzeinsätze, nach denen kann ich ihn jetzt sportlich noch nicht einschätzen, aber die Verantwortlichen scheinen da also was in ihm zu sehen. Und ja, dann freuen wir uns doch einfach auf Leistungen von ihm im Fortuna-Trikot und hoffen, dass wir da ein gutes Talent an uns gebunden haben.
Ja, da mache ich den Haken dran. Das finde ich, das so sehr gut. Möchte ich auch mal loben. Hast du sehr gut zusammengefasst, lieber Thorsten.
Ja, nicht nur ihr könnt mich gern haben, sondern du ganz besonders. Ja, dann gab es heute, glaube ich, war das heute früh oder gestern noch?
Ich habe es heute gelesen.
Ich nämlich auch. Ein Statement der Fortuna zu unserem Lieblingsthema, den, sagen wir mal, der vor allem öffentlichen Kommunikation mit der Stadt Düsseldorf. Ich möchte natürlich jetzt das Statement nicht verlesen. Es findet jeder auf der Fortuna-Homepage. Prinzipiell inhaltlich zusammengefasst wird da zurückgerudert und sich im Prinzip nochmal
öffentlich entschuldigt
für eine Aussage, die nicht öffentlich getätigt wurde. Sie wurde ja von Björn Bogerding, unserem Aufsichtsrat, auf der Mitgliederversammlung getätigt. Man könnte jetzt argumentieren, ja, in einem Konflikt, es heißt ja so schön, der Klügere gibt nach. Man kann es also positiv sehen und sagen, die Fortuna ist hier eben um ein gutes Verhältnis bemüht und macht sozusagen den ersten Schritt und reicht die Hand. Das ist die eine Position. Man kann es aber auch so sehen, dass die Fortuna sich hier unnötig in eine Entschuldigungs-Bittstellerposition wieder begibt, obwohl sie ja in dem Sinne lediglich eine Aussage eben auf einer nicht öffentlichen Veranstaltung von einem Offiziellen im Aufsichtsrat getätigt wurde und nicht, wie es die Stadt Düsseldorf gemacht hat, auf einer öffentlich zugänglichen Plattform einen diskreditierenden Artikel veröffentlicht hat. Es ist also durchaus die Frage, wer hier sich eigentlich wofür zu entschuldigen hätte. Ich persönlich finde, dass dieses Statement nicht nötig gewesen wäre. Ich denke, man hätte das im Gespräch direkt mit der Stadt sicherlich ein bisschen glätten können. Auch eben sagen, ja, das ist halt eine Einzelmeinung von einer Person bei uns. Aber gleichzeitig finde ich es halt dann jetzt spannend zu sehen, ob die Stadt Düsseldorf sich jetzt auch entschuldigt für gerade im Bereich der Sponsoren möglicherweise negative Aussagen, die für Fortuna geschäftsschädigend sein könnten.
Ja, Herr Hientsche wird bestimmt eine neue Analyse schreiben unter der Prämisse, alles super bei Fortuna.
Super Vorstand macht alles richtig.
Genau, da warten wir jetzt drauf. Das wird vermutlich in den nächsten Tagen bei D-Live kommen.
Ein erneuter smarter Move von des Fortuna-Vorstands. Hurra für den Fortuna-Vorstand. Genau. Fortuna-Vorstand feuert undankbaren Aufsichtsratsvorsitzenden.
Können die gar nicht, ne?
Nein,
Aufsichtsrat wird ja gewählt.
Nein, natürlich geht das nicht.
Das wäre lustig, wenn es so auch ginge.
Ich habe den alten Mr. Burns Simpsons Gag einfach auf die Spitze getrieben. Ja. Hurra für Burns. Hurra. Burns feuert undankbaren Angestellten. Ja, also, wie gesagt, aus meiner Sicht begibt man sich da so ein bisschen unnötig in die... Ja, nie Entschuldigungshaltung. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ich finde, man muss es halt nicht irgendwie als öffentliches Statement rausgeben. Ne? Man, wie du schon sagtest, man kann zur Stadt hingehen und ich denke, die Gespräche werden ja zwischen Alexander Jobst und Herrn Keller und Herrn Hientsche und keine Ahnung wem, Herrn Wiedorn vom Sportausschuss und werden die laufen. Und dann hätte man da bei einer Tasse Kräutertee mal gemeinsam sagen können, okay, komm. Bei einem schönen Schuhmacher Alt. Es gibt noch andere Altbiere.
Aber das ist eines
der besseren, auf jeden Fall. Und dann hätte man sich hingesetzt und gesagt, guck mal, jetzt da haben wir alle ein bisschen zu sehr durchgeladen. Und jetzt nehmen wir mal uns alle wieder ein bisschen zurück und arbeiten gemeinsam an der Sache. Ja, ob es das Statement jetzt gebraucht hätte, wahrscheinlich eher nicht.
Ja, also es wird natürlich trotzdem spannend bleiben und interessant bleiben, zu sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Der Aufsichtsrat ist ja auch noch nicht... im Prinzip neu formiert. Das heißt, es ist jetzt davon auszugehen wahrscheinlich, dass Björn Bogerding weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender sein wird in der, ich nenne es jetzt mal, neuen Legislatur. Aber das werden die internen Aufsichtsratwahlen, was ihn und den Stellvertreter oder Stellvertreterin betrifft, jetzt erst noch zeigen. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt mal sehen, wie das weitergeht. Wir haben ja allgemein schon gesagt, grundsätzlich braucht man sich gegenseitig, weshalb diese öffentlichen Geschichten natürlich wenig hilfreich sind. Aber man muss ja auch vielleicht nicht immer nur die Faust in die Tasche machen.
Ja, bei uns geht es jetzt in Bierzeltstimmung weiter, aber in so einer Bierzeltstimmung, in einem Bierzelt, wo es kein Bier gibt. Und da ist die Stimmung sehr, sehr schlecht.
Allerdings.
Denn jetzt gehen wir...
Das ist verwirrt mit deiner Überleitung. Ich weiß nicht, wohin wir jetzt übergehen.
Ja, wir gehen mit großen Schritten in Richtung des Spieles.
Also ich bin gefahren.
Ja, mit großen Schritten hoffentlich. Und ich bin auch gefahren.
Ich habe ja kein Feuerstein-Mobil. wo ich so mit den Füßen so.
Das würde ich gerne sehen.
Ja, ja. Ja, da hätte ich auch große Freude dran. Nein.
Dann hätte ich so Hobbit-Füße wahrscheinlich.
Achso, doch eh. Ja. Du warst doch das Fußdouble für den Hobbit.
Ja.
Also, du rühmst du dich auch in anderen Podcasts mit.
Ich habe aber nicht so große Hände wie Hulk Hogan. Aber den Gag versteht jetzt niemand, auch hier im Raum.
Nee. Also, wir wollen über die Anreise reden, denn zu zwei Dritteln gab es eine sehr problemlose Anreise, zu zwei Dritteln der hier Anwesenden. Und du, Aline, hattest ein bisschen mit der Anreise zu kämpfen.
Du redest von der Anreise zum Heimspiel gegen den KSV Holstein Kiel.
Genau darüber rede ich. Ich dachte, das wäre soweit jetzt im Setting klar, dass wir heute dieses Spiel hier
Wir überreden. Brauchten den Establishing Shot.
Bisschen Kontext.
Ja,
Kontext. Wir mussten einmal das Haus von außen zeigen.
Ja. Dieses Haus war die Merkur-Spielarena.
Die ich gerne früher gesehen hätte, tatsächlich.
Ja, dann erzähl doch mal, Aline, was ist denn da schiefgelaufen? Ja, woran, Woran bist du gescheitert?
Ja, das würde mich auch interessieren tatsächlich. Ich bin auch mit dem Auto gekommen. Zur Einordnung, ich stand wann habe ich dir geschrieben? Um 12:45, glaube ich. Mhm. Da stand ich am Kongresscenter und es bewegte sich nichts mehr. Oh. Und es bewegte sich auch, ja, ich würde sagen, so 10 Minuten nichts.
Ach.
Und ich weiß nicht warum. Und Okay. Dann hat sich irgendwann ein bisschen weiter bewegt und dann war ich nach, ich würde sagen, weiteren 10 Minuten dann am Fahrradparkplatz, wo es dann Richtung Arena geht. Und ab da ging es dann wieder sehr, sehr zügig. Du hattest, glaube ich, gesagt, Andi, dass da irgendwie eine lange Schlange am P1 war, als du angekommen bist. Scheinbar haben sie sich dann irgendwann entschieden, doch noch weitere Felder zu öffnen. Ich wurde dann auch aufs Dritte geleitet und war dann mit Pipi-Pause und Wurst pünktlichst zum Anstoß in der Arena, was ich von 15:45 am Kongresscenter schon eine ordentliche Leistung finde.
Sie hatten auch schon die Felder 2 und 3 geöffnet auf dem P1, als ich ankam. Ich komme ja immer von der westlichen Autobahnseite heraus und bin dann einmal um das ganze Parkfeld herumgefahren, weil wir ja jetzt hier heute bei Thorsten aufnehmen. Und dort konnte ich dann sehr problemlos auf das Feld 1 drauffahren, weil ich nämlich eines der einzigen Autos war, die dann quasi links auf das Feld einbogen, während im Gegenzug auf der Gegenrichtung wirklich eine ganze, ganze, ganze Menge Autos standen. Und wie gesagt, also ich hätte aber auch auf Feld 3 und Feld 2 schon drauf fahren können. Die waren auch geöffnet. Aber sie haben es irgendwie nicht hinbekommen, die Leute von der Rheinseite aus auf die Felder 2 und 3 weiterzuleiten. Das ist irgendwie kommunikativ da offenbar ein bisschen schief gegangen. Aber wir sind ja sehr, sehr froh, dass du es doch noch pünktlich geschafft hast.
Was ich auffällig finde, ist, dass die Abkassierer oder die abkassierenden Leute je nach, es ergibt vielleicht auch Sinn, je nach Auslastung des Spiels mehr oder weniger sind. Heute gab es 2 bei Feld 1. Mhm. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass das zu viert abkassiert wird. Also sozusagen, dass immer ein Auto durchfährt und eins wartet und so, was natürlich den Prozess enorm beschleunigt. Mir ist aber jetzt schon häufiger aufgefallen, dass wenn die Heimspiele nicht ausverkauft sind, dass eben entsprechend nur wenige abkassierende Menschen sind. Und es wird ja seit dieser Saison, oder wurde es schon letzte gemacht, wird ja vor Einfahrt auf den Parkplatz abkassiert.
Ja, letzte Saison haben sie es mal so gemacht. Das war sehr uneinheitlich. Ja.
Naja, und früher war es ja auch noch anders. Früher sind sie einem ja immer nachgelaufen. Was mich schon gewundert hat, warum sie das jetzt nicht, sagen wir mal, schon vor 10 Jahren geändert haben, sondern erst jetzt. Hat wirklich lange gedauert.
Aber ein Lernprozess.
Genau. Aber anyway, wenn man das so macht, das ist ja legitim, nur dann bitte mit ausreichend Personal, damit die Leute abgearbeitet werden. Also ich hatte das ja letztes oder vorletztes Heimspiel ja auch schon angemerkt, dass generell mein Gefühl ist, und ich bin jemand, der auch tendenziell eher früher einreist, ich war jetzt nicht so viel früher als du, dass es halt einfach länger dauert auf den Parkplätzen. Ja. Eben durch die neue Methodik, wie gesagt, ist ja in Ordnung, aber dann bitte mit mehr Personal. Was du aber schilderst, und wir haben ja noch einen anderen Begleiter, einen Freund dieses Podcasts, der Tobi, hallo Tobi, dem ging es ja ähnlich, der stand auch in diesem Stau mit drin. Und ja, das ist immer ein bisschen blöd. Das klingt aber für mich so, als sei da irgendwas passiert. Also wir haben es jetzt vielleicht nicht mitgekriegt.
Aber man hat nichts mehr gesehen. Ich dachte erst, es wäre die Ampel einfach. Ja. Aber also da war ja wirklich Stillstand. Also ich habe aber auch zwischendurch mal auf den Kanälen geguckt, hier Twitter etc., also X, weil ja letztes Mal der Unfall auch gemeldet wurde, aber da war nichts. Also deswegen, ich meine, ich hätte nichts machen können. Ich stand ja da.
Nee, bestimmt. Also da hat man dann wenig Chancen. Ja, ansonsten hatte das aber eigentlich ganz gut geklappt. Es fühlte sich für mich eigentlich so an, als sei es heute nicht so voll. Also ich glaube, wir können sagen, wie viele Zuschauer waren es? 31.000?
42, glaube ich.
Ja, 42 oder so. Fühlte sich nach weniger an heute.
Die waren alle hinter mir.
Nee, also so im weiten Rund, aber auch ums Stadion herum hatte ich nicht den Eindruck heute, dass es so wahnsinnig voll war. Aber das hat sich vielleicht heute alles auch anders verlaufen, denn als ich angekommen war, machte ich mich natürlich als erstes auf den Weg zum Schwenkgrill.
Also jetzt hast du ihn gefunden?
Ach so, nein, jetzt.
Jetzt kommt er.
Jetzt wäre eigentlich die Pause für den Jingle gewesen.
Das war alles nochmal von ganz von vorne.
Jetzt müssen wir nochmal. Hallo, liebe Leute von ARZ. Du kannst
das doch da drüber schneiden, oder nicht?
Ich weiß nicht, wie das mit dem Schneiden geht, keine Ahnung.
Das ist mal ungeschnitten.
läuft so durch.
One Take Wonder.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche wollte ich am Schwenkgrill zu mir nehmen, aber leider, leider war der Schwenkgrill nicht da. Das ist ja, normalerweise ist ja dieses Prinzip, ne, der Berg und der Prophet, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Das ist jetzt auch Quatsch, was ich erzählt habe, ist aber auch egal.
Ich kann sagen, der Schwenkgrill hätte zu mir kommen sollen. Zu mir.
Auf seinen drei Beinen laufen.
Verstehst du nicht ganz.
Das ist meine Erwartung, dass der Schwenkgrill zu mir kommt. Ja, ich weiß nicht, war er abgebrannt, sah nicht verkokelt aus, aber er war auf jeden Fall nicht da. Da möchten wir Aufklärung. Dominik, was war da los? Wo ist meine Wurst? Ja, so saß ich auf eine der mobilen Grill, Gasgrill oder Gasgrill, wie meine Oma gesagt hätte. Gasgrill. Auf eine der Gasgrillstationen angewiesen war. Und da war jetzt die Schlange auch tatsächlich überschaubar. Und als mir meine Bratwurst überreicht wurde, war eigentlich im Prinzip klar, dass der heutige Tag kein guter werden würde. Denn erneut, nun wirklich zum x-ten Mal in dieser Saison, war das Brötchen wieder falsch aufgeschnitten an der kurzen Seite. Ich weiß, dass die Leute, die da arbeiten, vielleicht auch aus einer anderen Generation stammen. Die haben früher nie Tetris gespielt. Aber wenn man dieses Gefühl für Dinge müssen aufeinander passen hat, dann wird man doch realisieren, dass ein längs aufgeschnittenes Brötchen eine perfekte Halterung für eine längliche Wurst ist.
Ich glaube ja, dass die werden ja vorgeschnitten, die Brötchen. Die werden ja nicht am Stand aufgeschnitten, sondern ich gehe davon aus, dass die aufgeschnitten angeliefert werden. Und vielleicht wissen die Menschen, die das Brötchen aufschneiden, nicht alle, wofür diese Brötchen verwendet werden.
Ja, dann braucht es da auf jeden Fall eine Awareness-Schulung im Aramark-Bereich. Also Aramark, wenn ihr das hört, ich habe die Wurst heute, die prinzipiell in Ordnung war. Das Brötchen hat auch in Ordnung geschmeckt. Das hat mich jetzt alles nicht wahnsinnig begeistert, war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr wirklich möglich. Ich habe sie jetzt eine Kartoffel abgewertet. Ich habe keine Lust mehr auf falsch aufgeschnittene Brötchen. Ich habe keine Lust mehr. Plus, es wurden keine Servietten gereicht. Erst auf Nachfrage wurde eine Serviette hervorgekramt. Will sagen,
das heißt, die haben das mit den Fingern?
Die haben, glaube ich, so Gummihandschuhe an.
Ach so, also, nehmen die ja mit der Serviette das Brötchen. Deswegen dachte ich gerade.
Moment. Aline, isst du drinnen eine Wurst?
Ja.
Wieso? Und jetzt sag nicht aus zeitlichen
Gründen.
Also
heute auf jeden Fall.
Echt?
Ja.
Wieso? Ist doch Baba. Das ging. Ist doch
aber mein Brötchen war auch falsch aufgeschnitten.
Ja, siehst du?
Um mal schnell vom Thema wegzukommen.
Mein Brötchen am identischen Gasgrill, an dem auch Thorsten seine Wurst kaufte, war richtig rum aufgeschnitten.
Ja.
Und Henriks auch.
Ja. Okay, da hast du Glück gehabt. Aber wir haben ja noch einen dritten, den wir gut kennen, nämlich den Tobi, der auch eine Wurst unabhängig von uns gegessen hat. Und auch der hatte ein falsch aufgeschnittenes Brötchen bei seiner Wurst. Also ja, rein quotenmäßig, Aramark, sieht das nicht gut aus, was den Brötchenschnitt heute betrifft. So, dazu schlechter Serviettenservice, machen wir es kurz, das war Durchschnitt 2,5. Selbst wenn die Produkte prinzipiell okay sind, get your shit together. Sage ich.
Ja. Boom.
Ja, wer seine Shit heute together bekommen hat, das war leider der KSV Holstein Kiel. 0:1 verliert die Fortuna das letzte Heimspiel des Jahres nach zuletzt sehr erfolgreichen Spielen und Wochen. Ja, sind wir nun beim Thema, woran hattet heute gelegen? Denn die Fortuna präsentierte sich heute gegen Holstein Kiel ausgeruhter als noch gegen Wien Wiesbaden. Also
darf man durchaus so sagen.
Genug Frische sozusagen vorhanden. Aber schon, ich sag mal, in den ersten Minuten hatte man das Gefühl, oh, das wird heute schwer. Denn Kiel machte auf jeden Fall einen sehr wachen Eindruck. Also war direkt drin in der Partie, ging beherzt in die Zweikämpfe und machte das, was ich jetzt schon häufiger erwähnt habe, was man tun muss, wenn man gegen die Fortuna erfolgreich sein möchte. Man störte uns früh, man attackierte uns schon im Spielaufbau in der Abwehr und sorgte eben dafür, dass wir, und das ist natürlich auch unsere Schuld, uns ja leicht davon haben verunsichern lassen, sodass wir gleich in den ersten Minuten die Bälle eigentlich immer wieder sofort hergegeben haben, indem wir sie entweder blind nach vorne pölten oder eben unter Druck simple Fehlpässe spielten. Da muss man keine speziellen Namen nennen, da waren im Prinzip alle in der Abwehr mal beteiligt, sei es mal Oberdorf oder sei es mal Engelhardt im Spielaufbau oder Tanaka. Alle, wenn sie einen Mann auf den Füßen hatten, und das war meistens mindestens eine Person, haben den Ball doch relativ schnell hergegeben, sodass ja, gerade in den ersten 10 Minuten wir im Prinzip kaum nach vorne kommen. Da ist es erst ein Moment nach 10 Minuten, wo sich Oberdorf einfach mal im Dribbling, also im Prinzip auch hier ging es wenig im Kombinationsspiel nach vorne, sondern sich einmal im Dribbling auf der rechten Seite durchsetzen konnte, seinen Gegenspieler, glaube ich, sogar tunnelt durch die Beine und dann flach in die Mitte den Ball schiebt, aber Torwart Weiner von Holstein Kiel kann mit dem Fuß klären, sodass daraus dann nichts Gefährliches entstanden ist, hätte aber tatsächlich, wenn der Ball etwas präziser kommen können, der Fall sein können. Aber das tatsächlich täuscht eigentlich so ein bisschen über diese Anfangsphase der guten, die gute von Holstein Kiel und die schwache der Fortuna hinweg.
Ja, Kiel mit richtig viel Selbstbewusstsein. Ne? Ja. Man hat direkt gemerkt, okay, die sind Tabellenzweiter, die haben sehr konstant gespielt in den letzten Wochen, haben da ordentlich Punkte eingesammelt, sind ja auch das beste Auswärtsteam der Liga und haben ja eine breite Brust gehabt, wurden von 750 Fans ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, begleitet. Und ja, die Fortuna hat sich in den ersten 10 Minuten ordentlich den Schneid abkaufen lassen, hat wirklich nicht gut gespielt, war vielleicht ein bisschen überrascht. Wir mussten ja auch auf die falsche Seite spielen, das darf man natürlich da auch nicht vergessen, dass der Münzwurf zu unseren Ungunsten ausgegangen ist und deswegen die Fortuna zuerst auf die eigenen Fans spielen musste. Das tun wir tatsächlich etwas ungerne, habe ich das Gefühl.
Ja, aber das, aber natürlich das,
kein Faktor. Nicht, das ja. darf natürlich kein Faktor sein. Ja, und nach diesem Schuss von Oberdorf gab es dann eine große Aufregersekunde.
Im Prinzip nahezu vor unserer Nase, also tatsächlich nicht weit weg von unseren Plätzen, konnten wir die Situation beobachten.
Die wir deutlich anders bewertet haben als der Schiedsrichter in dem Moment.
Zumindest der Schiedsrichter in der ersten, genau. In der ersten Regelauslegung,
richtig, also hat. Natürlich auch durch die rot-weiße Brille, aber selbst wenn man die nicht auf hatte, dann wunderte man sich doch sehr. Die Szene, die wir meinen, ist natürlich, also passiert an der aus Fortuna-Sicht rechten Außenbahn direkt vor den Trainerbänken, ich glaube in dem Fall vor der Trainerbank von Holstein Kiel. Vielleicht hat die Empörung dort auch noch eine kleine Rolle gespielt. In der Szene dribbelt Rothe dort entlang. Klaus versucht per Grätsche ihm den Ball abzunehmen, kommt aber deutlich zu spät und trifft ihn nur noch in den Füßen. Und der Schiedsrichter zeigt ihm sofort und ohne Umschweife die rote Karte.
Ich habe mich noch gewundert, warum der sich an die hintere Tasche greift. Ich habe mir gedacht, wo hat der denn seine gelbe Karte? Also, dass das eine Karte ist, dass das ein Foul ist, alles fein. Ja. Sind wir, glaube ich, alle im Stadion einer Meinung, dass du das Ding einfach, das pfeifst du ab und dann gibst du gelb so. Und dann fummelt der da die rote Karte raus. Ja. Also, ich hatte kurz Puls, um es so zu nennen.
Das hat man gehört.
Genau, wir haben die Bilder selber noch nicht im Fernsehen sehen können. Wir können jetzt auch nur so Beschreibungen lesen. Da ist es wohl so, dass Rothe ihm wohl noch auf den Fuß tritt. Also im Prinzip in dem Moment, in dem er versucht, also Klaus versucht, ihm den Ball abzunehmen. Er ist da wohl auch ein bisschen mit offener Sohle gekommen, hat ihn aber auch nicht getroffen. Und ja, dann kommt es zu dem, was wir alle lieben am modernen Fußball. Der Schiedsrichter bekommt Meldung übers Ohr. Der VAR greift ein und der Schiedsrichter schaut sich die Szene am Monitor an und kommt zu der Erkenntnis.
Nicht rot.
Nicht rot, sondern eine gelbe Karte, die, denke ich, vollkommen okay ist. Es ist also unbestritten ein Foul oder sonst was, aber ich sehe in der Szene oder habe in der Szene zumindest nicht die böse Absicht von Klaus gesehen, da irgendwen aus Frust umzusensen, sondern die Absicht, irgendwie noch an den Ball zu kommen und ihm den wegzugrätschen. Er kommt halt schlicht zu spät. Und ja, aus meiner Sicht keine rote Karte, vollkommen überzogen, sodass ja, der VAR-Griff aus meiner Sicht zumindest korrekt war. Aber die Szene sorgte dafür, dass Fortuna endgültig und wenn sie in der Anfangsphase zumindest noch so mal eine Situation wie die von Oberdorf, die ich eben beschrieben hatte, wenn, solange es die also noch gegeben hat in der Anfangsphase, sorgte das nun dafür, dass Fortuna sich also ganz seltsam passiv zurückzog und Kiel das Feld überließ. Klar, also Kiel hatte eine sehr klare Spielweise, konnte auch gerade mit den von ihnen häufig eroberten Bällen. Interessant ist uns hier die Zweikampfquote, die ganze Zeit pro Fortuna ist. Also
sah wieder anders aus.
Ich stehe mit diesen Zweikampfquoten-Statistiken echt auf Kriegsfuß. Die, irgendwie geben die niemals wieder, wie ich die Partie subjektiv empfunden habe. Denn es fühlte sich so an, als würde Kiel, oder sagen wir es mal, zumindest die richtigen, wichtigen Zweikämpfe immer gewinnt und dann auch schnell umspielt. Dann gab es 2, 3 häufig auch direkte Pässe, die auch präzise ihren Adressaten fanden, und dann war Kiel schnell am Strafraum. Es ist zwar richtig, dass sie dann im letzter Instanz, bei ihnen fehlte zum Beispiel Steven Skripski heute in der Startelf, beziehungsweise im Kader sogar, weil er angeschlagen war. Sie strahlten dann wenig Torgefahr in diesen Situationen aus, aber sie kamen eben unangenehm schnell an unseren Strafraum, weil wir eben auch nicht wirklich im Aufbauspiel vom Strafraum wegkamen. Denn selbst wenn wir mal den Ball nach vorne pülten, dann hat Vermey vielleicht hin und wieder mal den Kopfball geholt, aber dann eben den zweiten Ball hatte eigentlich immer Holstein Kiel dann meistens.
Das war halt auch im Aufbauspiel, also wenn man das Aufbauspiel nennen möchte, dann war das einfach extremst unpräzise, ne? Also und vor allem, was du eben schon sagtest, Thorsten, Kiel hat uns die Räume zugemacht, sodass es in der Regel einfach Einzelaktionen sein mussten, wo sich dann auf den Außen gerne mal versucht wurde durchzutanken, was dann aber in den wenigsten Fällen gelungen ist. Also, dass man mal so ein gutes, gepflegtes Kurzpassspiel, was dann auch ein bisschen Raumgewinn hat und vielleicht zu einer gefährlichen Situation führte, leider so gar nicht in der Anfangsphase.
Ja, Kiel war auch einfach deutlich giftiger als wir, ne? Also wir hatten eben das Gefühl, was ich jetzt letztendlich bei Nürnberg oder bei Schalke in der ersten Halbzeit herausgestellt hatte, dass die uns wiederum sehr alleine gelassen hatten, immer begleitet haben, statt uns wirklich in Zweikämpfen zu fordern. Genau so haben wir gespielt in dieser Phase. Ne?
Ja, das hat uns gegen Wiesbaden schon sehr, sehr wehgetan, da mit deutlich mehr Gegentoren.
Ja.
Aber ja, Punkt 1, die heute auch wieder das fehlende körperliche Dagegenhalten, notieren wir mal als ersten Punkt zu, woran hat es gelegen?
Ja, aber auch natürlich letztendlich der läuferische Einsatz, das war schon in der ersten Halbzeit so, und Intensität ist ja eines der großen Prädikate, das Daniel Thune immer seinem Spiel verleihen möchte. Das ist uns eben auch nicht gelungen. Die Intensität bei Kiel war heute einfach höher, ne? Wenn wir es mal also runterbrechen wollen. Zumindest mal in der ersten Halbzeit, in der zweiten konnten wir das ein bisschen anders gestalten, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Nur in der ersten Halbzeit ist uns das halt einfach in diesen Situationen, also der Ball ist auch in den Zweikämpfen gefühlt, du hast dann ja auch das Matchglück, wenn du so aggressiv und giftig bist, dass der dann irgendwie dann doch manchmal immer dir in den Fuß springt, ne? Und das war leider enttäuschend. Und die Quittung, die kam dann auch in der 18. Minute. Da ist es dann Louis Holtby, der in der zweiten Reihe, also so aus mittlerer Distanz, von Johannesson war es meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach, nicht angegriffen wird. Dann aus rund 20 Metern einen Weitschuss Richtung Tor anbringt. Ich weiß nicht, ob Kastenmeier noch dran ist.
Für mich sieht es so aus, als ob Kastenmeier mit der Hand noch dran ist und dadurch den Ball an die Latte
lenkt. Der Ball prallt an die Latte oder oberhalb auf die Latte. Er prallt nämlich so ein bisschen nach oben. Ne? Er prallt nicht frontal nach vorne weg, sondern so nach oben. Kastenmeier liegt von der Parade noch quasi am Boden, kann in dem Moment nicht so schnell wieder aufspringen. Und es gibt also ein Kopfballduell, um diesen nahezu als Bogenlampe oben nach oben springenden Ball zu bekommen. Siebert und ich glaube Sander, Sander ist Holtby. Es nicht.
Holtby. Sander aber war der Erste.
Dann war es nicht Holtbys Schuss, sondern
Sanders Schuss.
Ja, der 2,20 Meter große Louis Holtby, Ironie, es ist tatsächlich eher ein Spieler, der ein Kopfballduell nicht gewinnen sollte, setzt sich aber dann in der Szene gegen Siebert ist es meiner Erinnerung nach,
ein Kopf größer ist.
Durch, gewinnt den Kopfball, der Ball, also hat so einen ganz komischen Effekt, ganz prallt ganz eigentlich parallel zur Torlinie auf den Boden, aber weil er eben diesen komischen Drall hat, prallt er statt gerade Richtung anderer, also Richtung Seiten aus zu rollen, prallt er vom Boden Richtung Tor und dort hinein. Also,
ich glaube, Oberdorf oder Engelhardt, einer von den beiden, grätscht dann noch dahin, um den Ball von der Linie noch zu retten.
Ist aber klar
deutlich
drin,
zu spät. Ist klar drin.
Genau. Und ja, also man kann schon sagen, Kacktor. Also ist schon kein ästhetisch hübsches Tor, der Weitschuss war es vielleicht, sondern so ein eher Kacktor des Monatskandidat. Da gab es sicherlich letztes Wochenende beim HSV noch ein besseres, aber ja, also vollkommen unnötiger Treffer und wie wir jetzt ja alle wissen, wenn es der einzige Treffer des Spiels ist, ist es umso ärgerlicher. Bei aller Unterlegenheit, dieses Tor war absolut zu verteidigen und das ist uns in der Szene nicht gelungen und das hatte eben zur Folge, dass die Fortuna nun einem Rückstand hinterher lief.
Ja, nicht nur dem Rückstand liefen wir hinterher, sondern auch den Spielern. Ne? Also Kiel hat dann den Ball gut laufen lassen und die Fortuna hat keinen Zugriff bekommen. Das bemängelte Tune auf der Pressekonferenz im Nachhinein noch, dass er sagte, es gab keinen Zugriff. Er war sehr, sehr unzufrieden mit der Leistung in der ersten Halbzeit. Und da passiert dann auch kaum mehr etwas. Oder hast du noch etwas auf deinem Chancenzettel stehen, Thorsten?
Also ein bisschen gibt es noch, was wir zu eingangs vielleicht vergessen haben, was die Aufstellung betrifft. Da war also Gavory heute zurück links in der Viererkette. Ior hat sich ja leider ein Muskelfaserriss, wie von uns schon befürchtet, in Magdeburg zugezogen, sodass er heute nicht dabei war. Und Johannesson kam in die Elf für Appelkamp. Johannesson hatte aber aus meiner Sicht heute wirklich einen schwachen Tag. Und um vorwegzugreifen, also er ist ja auch derjenige, der den Weitschuss nicht gut genug verhindert. Für mich wäre Johannesson zur Halbzeit heute ein Wechselkandidat gewesen. Er hatte vielleicht ein paar Situationen, wo er auch gut den Fuß drin hat in der zweiten Halbzeit. Aber aus meiner Sicht, um da vorwegzugreifen, hätte man Appelkamp durchaus... Und es ist hinterher natürlich immer leicht, das zu sagen, aber hätte man Appelkamp durchaus früher bringen können. Es gibt definitiv noch Szenen, aber leider vor allem für Kiel. Wir haben einen Eckball, der im Prinzip kurios von der linken Seite nach innen in den 5-Meter-Raum geschlagen wird von Kiel, wo sich auch Kieler und Düsseldorfer alle im Fünfer bewegen. Immer unangenehm natürlich für einen Torwart so eine Situation. Also es war er hatte fast die Flugbahn einer direkten Ecke, also so von der Kurve. Und er wird dann auch letztendlich auf der Torlinie geklärt. Ich glaube, es ist Tanaka, der den Ball dann noch rausschlagen kann. Ich habe es jetzt nicht vor Augen, ich müsste es mir nochmal angucken, wo Kastenmeier da positioniert ist, aber unabhängig davon, ob er da einen Fehler macht oder nicht, ist aus eigener Erfahrung ist das wirklich eine sehr, sehr unangenehme Situation als Keeper, wenn du da 10 Leute um dich herum hast und da kaum durchkommst und den Ball auch kaum sehen kannst, was da gerade so passiert. Das war eine gefährliche, wenn auch chaotische Ecke und da hatten wir definitiv ein bisschen Glück, dass der Ball nicht reinging. Aber ansonsten auch, ja, sind da letztendlich nur die Kieler, die kommen auch nochmal zu einem Schuss. Diesmal ist es, ich glaube, Machino. Die Aussprache ist uns ja sowieso in diesem Podcast hier egal. Der startet auf der halblinken Seite, zieht nochmal flach ab, aber Kastenmeier kann den Schuss dann zumindest klären. Und ja, von Fortunas Seite gibt es in dieser ersten Halbzeit sozusagen ab dieser roten Karte, ab dem Gegentor, gibt es keine Momente, die in irgendeiner Form richtig gefährlich gewesen wären.
Doch, es hätte einen gegeben. Den Schuss von Johannesson, den er komplett verzogen hat.
Danke, möchtest du das vielleicht mal erzählen? Wie hast du diese Szene wahrgenommen, Ali? Stimmt, die hat sich wieder verdrängt.
Das war auch ganz furchtbar. Also ich habe sie so wahrgenommen, dass ich eigentlich schon stand, um zu jubeln. Ich glaube, wir alle waren schon auf der Position.
Genau, und lange Ball nach vorne, die Kieler waren sehr weit auf.
Ja, und Johannesson war komplett frei und nimmt den Ball mit und schießt. Aber irgendwie hat er die falsche Taste gedrückt bei FIFA. Also der ist ja komplett, der hat komplett nach rechts, aber auch so einen Luffy-Schuss.
Da hat er die Passtaste gedrückt, ne? Also für den Steilpass nebens Tor. Also ja, ganz kuriose Situation.
Tat mir auch echt leid für ihn. Also der war wirklich, also das...
Wir hatten auch noch zwei Leute in der Mitte gehabt. Und ich glaube, nur einen Kieler Verteidiger. Ja. Da war Kiel einmal...
Der Mai war mitgelaufen.
Absolut unkonzentriert. Es wäre super unverdient gewesen, in dem Moment den Ausgleich zu machen. Aber die Situation gab's. Nur letztendlich kann man sie kaum als Chance werten, weil das halt so kläglich ab, so kläglich abgeschlossen wurde, dass da nichts draus entstanden ist. Ja, und so ging die Fortuna mit einem verdienten 0-1 Rückstand in die Pause. Und ich habe zur Halbzeit gesagt, ich würde, wie gesagt, Johannesson rausnehmen. Und ich hätte auch Jastremski zur Halbzeit gebracht für Gavori und auf 3-5-2 umgestellt. So wie es die Fortuna erst deutlich später gemacht hat. Aber für mich wäre das eine Maßnahme in der Halbzeit gewesen. Doch bevor wir zu der zweiten Halbzeit kommen, brennt es hier bei uns lichterloh. Allerdings diesmal nicht im Inferno, sondern es gab heute doch das ein oder andere Statement auf Fanseiten. Und ja, nach der großen Kritik zuletzt haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, den ursprünglichen Schöpfer dieser Rubrik für euch zurückzubringen. Hier ist Andi.
Mit Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, danke, dass ich das wieder übernehmen darf. Ich hoffe, unsere treuen Fans sind jetzt wieder glücklich und zufrieden. Es gab ein bisschen Pyro, namensgebende Pyro, allerdings nicht auf Seiten der Fortuna-Fans, sondern insbesondere auf Seiten der Fans von Holstein Kiel. Die hatten eine kleine Mini-Choreo mitgebracht. Sie hatten ein Spruchband, da stand Umbro-Pulli-Balkenschal, 25 Jahre asozial. Und darauf, dann hatten sie noch ein Bild von einem Schwarzschlumpf. Da kann Thorsten uns gleich bestimmt was zu erzählen, was es mit dem Schwarzschlumpf so auf sich hat.
Ich erzähle gleich was dazu.
Genau, weil Thorsten kümmert sich nämlich gerade im Hintergrund, ihr könnt es alle hören, um den Getränkenachschub hier.
Vielen Dank. Also.
Ja, genau, mach bitte, der Schwarzschlumpf.
Der Schwarzschlumpf ist eine Krankheit, die bei den Schlümpfen von den sogenannten Schwarzfliegen übertragen wird. Diese Fliegen beißen einen Schlumpf in seine Rute.
Die haben Ruten?
Das Stummelschwänzchen.
Ja,
das
natürlich.
Rute, klar, die haben so ein Schwummelschwänzchen.
Der Schlumpf hat eine Rute. Jeder Schlumpf hat eine Hosen Rute.
Ja, aber da, ja, da guckt hinten die Rute.
Die, Hose bei den
Schlümpfen gesehen. Die Hose, hat ein Loch.
Die Hose bei den Schlümpfen hat ein Loch, allerdings an der richtigen Stelle. Sodass die,
nicht so wie Andis Unterhose.
Sodass, genau, sodass die Rute hinten herausguckt. Und in die werden also unachtsame Schlümpfe von diesen Schwarzfliegen gebissen. Und das hat zur Folge, dass die Schlümpfe auch selbst schwarz statt blau werden. Die werden so eine Art, ja fast schon Schlumpfzombie, hüpfen wild herum, gucken böse und beißen andere Schlümpfe in die Rute, weshalb diese auch schwarz werden. Also es ist dann tatsächlich wie eine Art Zombifizierung der Schlümpfe.
Was und macht man dagegen?
Es braucht, alle Fähigkeiten von Papa Schlumpf,
okay,
am Reagenzglas, um ein Mittel zu entwickeln, um diese Krankheit wieder oder dieser Epidemie, Pandemie, Schlumpfpandemie Einhalt zu gebieten. Für nähere Infos empfehle ich die Serie Die Schlümpfe.
Ja, danke, das war die Rubrik in der Rubrik Thorstens Schlumpfecke.
Thorsten schlumpft aus.
Und es gab dann noch ein bisschen viel weißen Rauch von den Kollegen aus Kiel, der auch etwas unangenehm gerochen hat, als er zu uns rübergezogen ist. Die Fortuna hingegen hat sich insbesondere zu dem Investoreneinstieg, dem möglichen, der am kommenden Montag verhandelt wird, positioniert. Es gab zum einen über dem Seite-an-Seite-Banner, was ja überhalb der Kurve hängt, gab es einen Banner, wo stand, wir sind der Verein. Und dann wurde der Paragraph 4 der Satzung zitiert, der Verein steht in allen Belangen auf demokratischer Grundlage. Und darunter dann Mitgliederbeschluss umsetzen oder abhauen. Also da gibt es schon ein bisschen verhärtete Fronten. Wir waren leider nicht auf dem Mitgliederforum, aber Thorsten hebt den Finger und möchte meinen Redefluss hiermit unterbrechen. Ich erteile Ihnen das Wort.
Ja, ich wollte nicht in Ihren Redefluss eindringen. Wir hatten ja bereits gesagt, als wir über das Thema auch im Rahmen der Mitgliederversammlung gesprochen haben, dass es natürlich keine... Ja, also der Vorstand ist juristisch nicht daran gebunden, dem Votum der Mitgliederversammlung zu folgen. Juristisch, laut unserer Vereinssatzung, ist er eben nur an Vorgaben des Aufsichtsrats gebunden. Das heißt, wenn der Aufsichtsrat dem Vorstand sagt, du bitte so und so abstimmen und es dann nicht tut, dann kann der Aufsichtsrat per, ich glaube,
Dekret,
Misstrauensvotum, wie man es auch immer nennt, es gibt da auch sicherlich einen fachlichen Ausdruck, sicherlich dem Vorstand das Misstrauen aussprechen und diesen auf diesem Wege dann abwählen. Ansonsten haben wir als Mitglieder da natürlich keinen direkten Einfluss. Ich habe ja schon gesagt, bei diesem Votum im Rahmen der Mitgliederversammlung, ich bin der Meinung, es war schon wichtig, dass auf jeden Fall Fortuna auch als Plenum, als Mitgliederplenum das gezeigt hat. Ich persönlich bin nicht immer Freund davon, handelnden Personen, die in der Materie mitunter besser drin sind, den Handlungsraum einzuschränken. Aber hier ist ein ganz klares demokratisches Urteil gefällt werden. Und das, ich finde, hat man dann auch zu akzeptieren und dann weiter darum zu eiern. Ich verstehe, und das habe ich ja auch eingeräumt, und das wird irgendwie gar nicht so thematisiert, weil Jobst hat das gesagt auf der Mitgliederversammlung, dass er in diesem Gremium auch mitarbeitet, die dieses Investoren-Ding im Prinzip vorbereitet und aufarbeitet. Und ich verstehe natürlich sein Dilemma da schon, ne? Wie kann er glaubhaft in so einem Gremium arbeiten, das im Prinzip den Leuten diesen Vorschlag macht und selber sagt, ja gut, aber ich stimme dagegen. Also ne, das ist ja so, als wenn ich, wenn du irgendwas pitcht als Agentur und sagst, ja, ich bin nicht dafür, aber das ist unser Vorschlag. Also ne, so geht es natürlich nicht. Aber der Fall ist, es ist hier demokratisch entschieden. Das letztendlich wichtigste Organ des Vereins Fortuna Düsseldorf ist die Mitgliederversammlung und das hat man zu respektieren. Von daher verstehe ich das Statement von ja, Supporters Club, Ultras Düsseldorf und
Arbeitskreisfanarbeit.
Genau. Kann ich komplett nachvollziehen und ich sage da auch bitte eben respektieren und umsetzen.
Ja, es würde vor allem, sagen wir mal, es würde einen Bruch, glaube ich, geben nochmal innerhalb des Vereins und den können wir uns tatsächlich, glaube ich, einfach nicht leisten, wenn wir uns angucken, was wir erreichen können und wollen in dieser Saison, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Da sollte man schon mit vereinten Kräften an einem Strang ziehen.
Muss ja auch einfach sagen, dass diese Investorengeschichte mag ja vor allem attraktiv sein für Vereine wie Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund. Weil die großen Beträge, die sie jetzt schon bekommen, noch weiter vergrößern wollen, der Anteil für Vereine wie Fortuna Düsseldorf von diesem ganzen Investorending, der ist, glaube ich, relativ gering, sodass es für uns eigentlich auch, also ne, selbst wenn man ganz aufgeschlossen für die ganze Nummer wäre, dann ist es, glaube ich, für Fortuna Düsseldorf, und das müssen wir ja beurteilen als Mitglieder, ist es einfach kein toller Deal. Also warum sollten wir das tun?
Ja, das wurde dann in diesem Mitgliederforum wohl auch nochmal erklärt, was da jetzt dann die Vorteile sein könnten. Und jetzt werden sich also mit Aufsichtsrat und Vorstand zusammensetzen und dann gemeinsam eine Entscheidung fällen, wie denn da morgen abgestimmt wird.
Ja, wir gucken uns das natürlich mit Spannung an, wie das laufen wird und ob die Solidargemeinschaft der Profivereine in Deutschland aufgekündigt wird. Wenn man sich die aktuelle Attraktivität der Ligen anguckt, dann sollte man vielleicht die zweite Liga ernst nehmen.
Ja, dann gab es ein weiteres Spruchband. Ungarn-Testspiel, Training bei RB und Investoreneinstieg. Wie viel Scheiße sollen wir noch fressen? Das Ungarn-Testspiel, das kann ich einordnen. Da gab es ja im letzten Trainingslager ein Testspiel gegen den Puskas FC.
Akademia
Puskas FC.
Der Major.
Dort, das ist wohl der Lieblings- und Herzensclub von Viktor Orban.
Das ist mehr als das. Also er ist aktuell wohl nicht mehr, ich habe mich jetzt nicht tief damit auseinandergesetzt, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe aus dem Sommer, dann war er lange Zeit da auch in einer ausführenden Position, wie auch immer die Struktur dieses Vereins jetzt gestrickt ist. Mittlerweile wohl nicht mehr, aber er ist diesem Verein auf jeden Fall verbunden und der Verein ist einfach politisch problematisch, eben wegen dieser nahen Verbindung zu Viktor Orban. Und ja, ich verstehe, im Trainingslager muss man sich den Gegebenheiten anpassen, da kann man nicht immer aus den Vollen schöpfen. Und ein österreichischer Achtligist ist vielleicht nicht immer das Beste als Sparringspartner für so ein Testspiel. Aber so viel Sensibilität kann man unserem Vorstand durchaus mal zutrauen, dass er eben die Finger von solchen Vereinen weglässt.
Ja, haben sie ja dann auch im Nachhinein gesagt, sie werden da demnächst bei der Auswahl etwas feiner drauf achten. Ja, der Investoreneinstieg haben wir gerade gesprochen, das Training bei RB, das sagte mir, da klingelten jetzt bei mir keine Glocken. Da vielleicht kann uns da auch jemand aus der unserer interessanten Volkschaft noch eine Zusatzinfo zu geben. Und es gab dann auch im weiteren Verlauf noch ein großes Kein Fußball mit RB Banner, welches dann den Rest des Spiels aufgehangen wurde. Also vielleicht kann uns da noch jemand erleuchten, aber das waren die Themen, die für mich für heute in der allseits beliebten, für die ganze Familie geeigneten und von vielen Fans geliebten Rubrik Andis Pyro-Ecke.
Ohne Pyro. Waren.
Ja, Rauch. Aber mit Rauch.
Ja, Rauch, aber
ja, stinkender Rauch.
Andis Rauchecke.
Andis Raucherecke.
Und wie viele Fackeln gibt's denn?
Andis Raucherecke nur auf dem Balkon.
Also ich möchte die Choreografie. Ich verteile heute keine Fackeln. Das waren Spruchbänder. Es gibt von mir gibt's eine halbe Mitleidsfackel für die armen Leute, die in dem ganzen Rauch da im Oberrang des Kieler Fanblocks sein mussten.
Wir bewerten ja auch nicht die gegnerische.
Genau, das ist eine Mitleidsfackel. Ja. Eine halbe.
Eine Schwarzschlumpffackel.
Ja, gut.
Ja, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ich hatte eben ja schon gesagt, dass ich persönlich und hinterher erstmal immer schlauer, zur Halbzeit gerne wie im Kaiserslautern-Spiel auf 3-5-2 umgestellt hätte, weil ich das Gefühl hatte, dass wir auch in unserer Ordnung dekodiert waren von Tobias Schweinsteiger. Nein, natürlich vom Kieler Trainer. Also die Kieler waren einfach sehr gut auf uns eingestellt und es ist ja manchmal nicht verkehrt, dann ein neues zufälliges Element in das Spiel zu bringen. Also mindestens eine personelle Änderung. Wie gesagt, Johannessen war für mich ein Kandidat, auch um die Offensive anzukurbeln vielleicht.
Tanaka wäre einer gewesen.
Ja, aber da fehlt dann zumindest mir zur Halbzeit ein Spieler, der, also weil wenn Johannessen und Appelkamp da im Mittelfeld hast und nur Engelhardt dahinter, hast du wirklich zwei sehr offensiv denkende Spieler vor Engelhardt, ja, der selbst nicht so der klassische Ausputzer, der klassische, Achtung,
Libero.
Holding Six ist.
Holding
Six. Und ne, der neue Trendbegriff, ja, den Thomas Tuchel geprägt hat diese Saison. Sodass wir da letztendlich dann vielleicht ohne Tanaka zu offensiv aufgestellt gewesen wären. Aber gleichzeitig haben wir ja zum Beispiel, ich glaube, das war gegen Karlsruhe so, da kam nämlich Ior zur Halbzeit für Gavory auf der linken Seite, um da die Offensive anzukurbeln. Dass wir da halt so gar nichts ändern, obwohl es halt ja auch von der letzten Galligkeit, ne, das ist wieder Matthias Sammer Begriff in dem Fall,
so ein bisschen Energie. Die Energie auf dem Platz, das sind dann die
Türen. Ja, oder Intensität, das ist sein Begriff. Ne? Das, weil es daran ja so ein bisschen haperte, dass man so gar nichts änderte, das hat mich schon gewundert. Man muss allerdings zumindest konstatieren, wir haben früher
gestört.
Wir haben früher gestört, wir sind früher dazwischen gegangen und es bot sich jetzt ein deutlich offeneres Spiel, ohne dass wir gleich zu den großen Torchancen gekommen wären.
Hm? Ja, da bin ich.
Wobei ich finde, also ich fand es am Anfang auch deutlich besser gestört und früher gestört, aber ich finde, es hat auch schnell wieder nachgelassen für so einen Zwischenzeitraum.
Was uns aber größtenteils gelungen ist, dass wir Kiel jetzt deutlich besser von unserem Tor und unserem Strafraum ferngehalten haben. Denn vorher passierte das Spiel prinzipiell schon eher in unserer Spielhälfte in der ersten Halbzeit. Und jetzt gelang es uns schon, das Spiel eher in die Kieler Spielhälfte zu verlagern. Was allerdings auch damit zu tun hatte, dass Kiel weitaus weniger giftig uns störte und uns deutlich mehr gewähren ließ. Vielleicht auch, weil der Aufwand nicht zu halten gewesen wäre, aber Kiel ja zog sich deutlich mehr zurück, verteidigte das eigene Tor gut, wobei wir da eben auch kreativ nicht so viel zu bieten hatten. Wir schlugen relativ viele Flanken, ich habe jetzt die Statistik nicht vorbereitet, aber eindeutig zu viele aus meiner Sicht.
26.
Boah,
zu 13.
Ja, und jetzt dann und davon angekommen, immerhin 23%, aber trotzdem, ja, also viele Flanken natürlich immer in der Hoffnung vermählt zu finden, das gelang aber praktisch nie. Und ansonsten aber eher so ein Spielen um den Strafraum herum, mit gelegentlichen Situationen, in denen wir dann mal durchkamen. Also das war in der 65. Minute, da konnte sich Cholles einmal durchsetzen, hat dann auch einen relativ harten, aber unpräzisen Flachschuss, den er links am Tor vorbeischiebt. Und ja, es zeigt sich dann letztendlich, dass wir in der Formation nicht so richtig viel bewegen können, sodass Tune dann den eben von mir schon zur Halbzeit geforderten Wechsel Jastrzemski für Gavory bringt. Zudem kommt Niemitsch für Klaus in, der auch jetzt nicht so gut war, ne? Also seine auffälligste Szene war tatsächlich der dann am Ende nicht erhaltene Platzverweis. Aber bei Niemitsch ist ja immer die Frage, kann er sich dann auch auf engem Raum durchsetzen? Er gehörte für mich noch zu einem der Besseren, der zumindest so einen gewissen Willen ausstrahlte, was zu probieren.
Jastrzemski hat sich ja sehr schön eingeführt mit mehreren sehr schlechten Ballbehauptungs- und Ballannahmen, die wegspringen. Und
genau, aber er hat auch noch sehr gut gerettet. Also
ja, das kommt ja noch.
Ne?
Richtig. Das Wichtigste ist aber in der 67. Minute, dass wir jetzt auch diesen taktischen Wechsel auf das 3-5-2 vornehmen. Ne? Da haben wir also dann eine Dreierkette mit Oberdorf, Siebert und De Weijs. Und die Schienenspieler werden eben Jastrzemski und Niemitsch. Niemitsch als Schienenspieler habe ich schon kritisch gesehen, auch mit Blick auf die Defensive. Das war aber letztendlich kein Problem. Also daran hat es nicht gelegen. Nee, und Scholles rückte neben Vermey mit in den Sturm. Und welches Problem damit gelöst wurde, ein Problem, das hatte ich dir nach der Halbzeit auch schon gesagt, ist, dass wir hatten vorher schon stärker auf den Dreieraufbau gesetzt. Wenn Tune davon spricht, dann läuft es meistens so, dass die zwei Innenverteidiger der Viererkette sich etwas breiter aufstellen, sodass meistens Engelhardt, manchmal Tanaka zwischen diese Innenverteidiger rückt und die beiden Außenverteidiger der Viererkette ja im Prinzip definitiv auf Mittelfeldhöhe sich bewegen. Sodass du also im Prinzip den Dreieraufbau dort hast. Das Problem ist, dass natürlich der Spieler aus dem Mittelfeld, der nach hinten rückt, im Mittelfeld fehlt. Das heißt, du hast nur noch einen der vermeintlich zentraleren Spieler, weil ein Spieler wie Appelkamp oder Johannesson meistens nicht so weit nach hinten kommt, um den Ball zu holen, weil er sich tendenziell eher offensiv einsortiert. Das konnten die Kieler in der ersten, aber auch in der zweiten Hälfte meistens relativ erfolgreich verteidigen, dass also Engelhardt den Ball dann genommen hat, hat ihn an Tanaka gespielt, aber Tanaka war von zwei Leuten dann zugestellt, musste den Ball wieder zurückpassen und so weiter. Und das ist eben ein Problem, wenn man das aus der Viererkette herausmacht. Wir haben es dann taktisch eben so umgestellt, dass wir eine Dreierformation hinten hatten, dass Siebert meistens in der Mitte der Spieler war, der die Bälle verteilt hat und dass wir dann eben Engelhardt und Tanaka im Prinzip als Option hatten. Das heißt, wir haben eine Option mehr geschaffen und das klappte dann eigentlich auch ganz gut. Das war jetzt aus meiner Sicht die beste Phase des Spiels. Es war nicht die Schlussphase, klar, da kamen die langen Bälle, aber es gab überhaupt keine Torchancen mehr. Aber jetzt braucht Kiel etwas, um sich an diese neue Formation umzustellen. Wir hatten ein paar Ballverluste, vor allem mit Jastrzemski, der kam echt nicht gut ins Spiel. Aber wir haben im Prinzip gleich zwei Szenen, die gefährlich sind. Einerseits allerdings ist es einmal ein Konter in der 71. Minute, Arp ist dann der Letzte, der von der linken Seite so in die Mitte den Ball hereingibt. Kastenmeier ist irgendwie dran, aber hält den Ball nicht fest. Er prallt an den Pfosten von De Weijs. De Weijs
hat auch noch die Füße irgendwie drin.
Ganz das war ein bisschen auf der anderen Seite. Wir haben es nicht nochmal gesehen. Ich müsste es mir nochmal in Ruhe anschauen. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Szene, die am Ende letztendlich geklärt werden kann. Aber wir haben dann zumindest mal eine Ecke, die wir sehr gut ausspielen. Ich weiß gar nicht, wer hat die Ecke getreten von der Seite, war Johannesson. Die tritt er im Prinzip kurz auf den ersten Pfosten. Da ist Engelhardt, der den Ball mit der Hacke ja ganz hauchzart auf die Latte setzt. Also so, dass er wirklich auf der Latte ein bisschen noch entlang tänzelt. Ne? Das war die Szene,
ja,
die du eben
genau
beschrieben hast.
Ja, das waren so die, da war da mal ein bisschen Musik drin, weil vorher hat, also wir reden ja nicht über viele Torszenen hier, ne? Es gibt einfach, es passiert vor den Toren verhältnismäßig wenig. Kiel hat auch, das hat uns ja auch extremst genervt, Kiel hat sich ja auch in den toten Räumen den Ball in der eigenen Abwehr hin und her und hin und her geschoben und hat sich uns so zurechtgelegt, eigentlich das ganze Spiel, bis eben zu dieser Umstellung, dass wir dann auf die Dreier-Fünfer-Kette gegangen sind. Da mussten sie dann ein bisschen was anders machen.
Und wir haben sie auch dann phasenweise früher einfach angelaufen.
Genau, und dann haben wir einfach mehr Menschen im Mittelfeld gehabt und haben sie früher zustellen können, haben auch unser Pressing zum Beispiel bei Abstößen, die Kiel dann hatte, deutlich erhöht, sodass der auch nicht immer ganz sichere Torhüter, zumindest im Aufbauspiel nicht ganz sichere Torhüter, dazu ein, zwei Bällen gezwungen wurde, die dann doch schnell wieder bei der Fortuna landeten. Aber leider, es fehlte dann irgendwie am langen Ende doch das Glück und vielleicht auch ein bisschen die Finesse und die Ideen, wie wir denn jetzt den Ball so richtig gefährlich in Richtung Tor bringen sollten.
Immer mal wieder Hereingaben von der Seite oder mal Versuch von Jollis zum Beispiel. Aber, oder Jollis?
Jollis.
Wir haben
noch extra nochmal nachgehört in Folge 3.
Genau.
Christos Jollis.
Jollis. Und es kommt dann noch Appelkamp für Tanaka. Ich persönlich hätte wahrscheinlich eher Johannesson ausgewechselt, wie gesagt. Ist aber auch letztendlich egal. Am Ende kommt nämlich eben noch, oder geht Jollis raus und Ginczek kommt. Machen wir es kurz. Von unserer Seite hilft das alles nichts. Wir spielen zwar um den Strafraum herum, kommen auch mal so zu Chancen, aber meistens Kopfbälle, Schüsse, ist es abgeblockt, führt zu Eckbällen, die dann wiederum nichts einbringen. Kiel hat das schon im Griff, tut nicht mehr sonderlich viel.
Ich würde sagen, da war ja Zeitspiel ohne Ende. Das hat mich auch richtig genervt.
Und die dunklen Künste kommen natürlich auch zum Tragen. Ich verstehe es nicht, wie man da, als Schiedsrichter riecht man das doch, was da gerade passiert.
Vor allen Dingen der Torhüter hat das, seit der zweiten Halbzeit hat der Torhüter auf Zeit gespielt.
Warum gibt man nicht früh dem Torhüter gelbe Karte, sagt dem, pass auf, Jung, ich weiß genau, was du hier tust. Hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Du hast jetzt gelb und jetzt weißt du...
Oder direkt rot, also geht ja auch.
Genau. Du hast jetzt hier gelb und du weißt einfach, wenn du es nochmal machst, dann ist hier Feierabend. Hat der Schiri aber mit sich machen lassen. Klar, er hat dann 6 Minuten hinten raus nachspielen lassen, obwohl in der zweiten Halbzeit eben nur diese Wendenunterbrechungen waren, weil die Spieler irgendwie am Boden lagen. Das war dann schon reichlich, klar. Aber ich hätte mir da einfach die Unterbindung von vornherein so ein bisschen gewünscht.
Ja, es gab auch noch die gelbe Karte gegen Marcel Rapp, die er bekommt, weil eine Auswechslung... Ja, doch nicht, wer denn? Ach, wissen wir auch nicht. Und irgendwann hat es dem Mjölnbeck, dem Schiedsrichter, auch gereicht, aber ja.
Geschenkt. Es gibt eigentlich nur noch eine wirklich ganz, ganz große Torszene und die hat leider auch Holstein Kiel. Da gibt es einen Konter, wo unsere Rechtsverteidigung überhaupt nicht funktioniert und da ist es Fiete Arp, der allein auf Kastenmeier zurennt, ihn auch umspielt, um dann ins leere Tor einzuschieben.
Aber das Tor ist natürlich nicht leer, denn Jastrzemski ist nach hinten geeilt, geflogen, gerannt wie Sonic the Hedgehog im Super Pursuit Mode und kann mit einer Monstergrätsche irgendwie den Ball noch abblocken.
Keine Ahnung, wo der herkam.
Nee, ich habe gedacht,
auf einmal war er da.
2-0, ach nee, doch nicht. Ja, und dann ist noch Florian Kastenmeier mit nach vorne gegangen, hat da die letzten Dinge versucht. Aber am langen Ende bleibt es eine etwas enttäuschende 1-0-Niederlage, die Fortuna da...
Wenn wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen zielstrebiger, aber vor allem auch kreativer agiert hätten, da fehlte uns wirklich die zündende Idee, wie man Kiel aushebeln konnte. Und man kann natürlich jetzt ja nicht diese Saison davon sprechen, dass wir in der Offensive keine Ideen hatten, aber in diesem Spiel war es der Fall. So dass wir trotz Überlegenheit, aber man muss dann auch sagen, auch Holstein Kiel hatte in diesem Spiel nicht Chance um Chance. Es war ein relativ chancenarmes und auch kein so gutes Fußballspiel. Dann doch viel von Hektik und Fehlpässen immer mal wieder geprägt und von eher über Intensität und Zweikämpfe. Dennoch wäre ein Ausgleich nicht komplett unverdient gewesen, genauso wie man sagen kann, dass Kiel jetzt auch keinen glücklichen Sieg eingefahren hat, weil sie eben uns phasenweise auf jeden Fall den Schneid abgekauft haben und bei diesem einen Tor einfach wacher waren als wir. Aber es ist ärgerlich, dass diese Spiele immer wieder kommen, offenkundig ja auch nach Pokalwochen besonders gerne. Das ist natürlich dann wieder ein Ding, wir haben eben diesen kleinen Kader, wir haben die Verletzungen, wir haben nicht die Möglichkeit, dann vielleicht doch etwas stärker in einigen dieser Spiele durchzuwechseln. Es müssen dieselben Leute ran. In einem Spiel wie heute hätte uns Matthias Zimmermann oder Emanuel Ijoa, die hätten uns gut getan.
Sobotka.
Also Marcel Sobotka gerade in der ersten Halbzeit. So, das kann man halt dann manchmal auch nicht auf Dauer verkraften, dass diese Spieler fehlen. Das soll aber auch keine Ausrede sein, denn letztendlich war genug Pause zwischen dem letzten Spiel. Wir haben es heute einfach nicht gut gemacht und nicht geschafft. Und ich habe die Pressekonferenz noch nicht gesehen, aber wenn Tune da eben entsprechend mit dieser ersten Halbseite höchst unzufrieden war, ja, da schließe ich mich ihm absolut an. Das war einfach deutlich zu wenig und das darf man sich als, wenn wir uns jetzt Spitzenmannschaft nennen wollen oder nicht, aber jetzt sind es eben auf die direkten Plätze leider dadurch auch entsprechend 5 Punkte Rückstand, dann darf man sich solche Ausrutscher nicht erlauben. Und es sind jetzt ein paar zu viele bei Heimspielen. Das war die dritte Heimniederlage. Das ist ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ob man mit dem Druck in den Situationen nicht so klarkommt, weil teilweise auswärts spielen wir ja doch sehr befreit auf. Ne? Und letzte Saison war das ja überhaupt kein Thema, dass wir Heimspiele verlieren.
Gar nicht.
Und wir haben jetzt 3 Heimspiele verloren gegen Paderborn, gegen Holstein Kiel und gegen Wien-Wiesbaden. Das einzige Spitzenteam davon ist Holstein Kiel. Die anderen waren schon unnötig. Das tut uns jetzt natürlich besonders weh, plus natürlich noch das Unentschieden gegen Osnabrück. So dass man eben sagen muss, letztendlich, die Hinrunde ist noch nicht zu Ende und wir können ja noch gucken, wie es nächste Woche in Magdeburg läuft. Aber es gibt sicherlich, ob so gut es dann phasenweise läuft, gibt es definitiv Dinge, die noch etwas besser werden müssen. Ne? Obwohl die Defensive bei uns ja auch kein Hühnerhaufen ist. So, ne? Wir haben dieses eine Tor heute kassiert, aber
unglücklich auf jeden Fall und nicht gut verteidigt.
Es ist jetzt halt schon das dritte Spiel, was wir dann auch 1-0 verlieren. Es gibt eben diese Spiele, die wir drin haben, wo unsere Offensive halt einfach nicht wirklich zusammenkommt. Mhm. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Ne? In Hamburg haben wir anders gespielt. Gegen Greuther Fürth hat mit Vermeij ein wichtiger Spieler gefehlt. Heute hatten wir natürlich auch einen Gegner, der einfach sehr, sehr gut verteidigt hat und sehr gut organisiert war. Aber dennoch, wir müssen da konstanter werden und das ist dann wiederum das Plädoyer, warum es doch gut wäre, auch im Angriff nochmal Alternativen zu haben, einen anderen Spieler, um da näher ranzukommen. Angst und Bange muss einem deshalb jetzt nicht werden. Also auch Holstein Kiel hat halt gerade einen guten Lauf, ist jetzt aber individuell auch nicht wie ein klarer Aufsteiger besetzt, sodass man da auch erstmal schauen muss, wie die jetzt die Saison weitermachen. Leider haben wir also eine große Chance dieses Wochenende nicht genutzt, weil viele Teams eigentlich gepatzt haben. Mhm. Es wäre natürlich jetzt wichtig dadurch, dass wir nächstes Wochenende in Magdeburg nochmal gewinnen. Wie das geht, das haben wir ja schon diese Woche gesehen. Zur Vorschau, ja, wir werden natürlich vor Ort sein, das ist außer Frage. Zur Mannschaft könnt ihr euch im Prinzip die Vorschau.
Genau, hört doch einfach nochmal in die andere Folge rein, vom da wird sich jetzt nicht so wahnsinnig viel getan haben.
Vom Nürnberg-Spiel reinhören, genau, alles, was da der Fall war, das gilt letztendlich immer noch.
Ich würde noch einen Agendapunkt gerne einmal ganz kurz ergänzen,
ja.
Weil in ungefähr einer halben bis dreiviertel Stunde ja der DFB-Pokal ausgelost wird, wollte ich nur einmal ganz kurz abfragen, habt ihr einen Wunsch los? Habt ihr vielleicht jeder, also muss gar nicht lang erklärt, sondern einfach nur einmal, wen hättest du gerne, Thorsten?
Heimspiel gegen Gladbach.
Okay, Aline?
Ich hätte gern Lautern, einfach weil das letzte Spiel so schön war.
Genau, ich habe nämlich auch den Wunsch Heimspiel gegen Kaiserslautern.
Also ja klar, Heimspiel habe ich jetzt vorausgesetzt.
Genau.
Ja. Gegen Lautern wären wir halt Favorit und gegen Gladbach nicht. Und das, glaube ich, ist eine sehr gute psychologische Ausgangsposition gegen den vermeintlich stärkeren Gegner, der aber bekanntermaßen...
Zurzeit so ein bisschen schwächelt.
Ja, nicht prinzipiell zurzeit, aber vor allem auswärts nicht so ein starkes Team ist. Ich könnte mir vorstellen, und plus, also ausverkauftes Haus ist da, glaube ich, gewährleistet.
Ja.
Gegen Kaiserslautern möglich, dass auch viele kommen, aber ausverkauft ist da schon mal deutlich schwerer. Das wird sich zeigen. Also, ja. Das
aber ohne Flaschen.
Lasst eure Flaschen alle zu Hause, egal bei welchem Spiel.
Definitiv. Ja, und dann haben wir mindestens noch eine Folge dieses Jahr, wenn nicht
sogar. Wenn nicht sogar noch mehr.
Oh, ist da noch was in der Pipeline? Trete ich jetzt noch bei Gemischtes Hack auf oder...
Kurt Krömer.
Genau. Bei Feelings, ja.
Wer weiß, nein, es gibt dieses Jahr keine Gastauftritte mehr in anderen Podcasts, aber wir haben vielleicht noch eine Kleinigkeit für euch in Vorbereitung, aber dazu dann zu gegebener Stunde.
Ich sag mehr. Nur Gebrabbel Rot-Weiß, The Musical.
Ja, also bevor der Andi jetzt mit seiner Schwester, und leider muss ich sagen, dass die beiden das sehr häufig tun, anfangen zu singen, bedanken wir uns bei Aline für ihre Teilnahme. Aline, wie ist dein Gefühl? Wie war das erste Mal bei uns im Podcast?
Ja, war nett. Es ist ganz spannend. Ich habe jetzt auch mal dein Podcast-Gesicht gesehen, Thorsten, ja, ohne mir das Video bisher angeguckt zu haben.
Genau, wo ich dann sogar Brille trage, ja, ne, während des Podcasts, ja, ja, damit ich die Sachen hier lesen kann. Ja, ja, das Alter.
Und Andi mal seriös zu erleben, ist auch was Neues.
Ist ungewöhnlich, ja. Das passiert sonst höchstens auf hohen kirchlichen Feiertagen.
Genau, im Stadion auf jeden Fall
nicht.
Gar nicht. Ja, dann ist es also an uns zu sagen, macht es gut, Kopf hoch, es ist nichts verloren, Leute. Die Welt geht jetzt noch nicht unter und nächste Woche haben wir noch einmal die Möglichkeit, dieses Jahr die Dinge wieder etwas gerade zu rücken. In diesem Sinne, bis nächste Woche, bis bald. Bleibt gesund und tschüss.
Tschüss.
Und auch ich sage tschüss und wir freuen uns und schauen mal, was wird.
Was wird.